7 Wochen mit Paulus, 26. Tag, 2. Korinther 12, Vers 19. Wahrscheinlich denkt ihr schon die ganze Zeit, dass wir uns nur vor euch rechtfertigen wollen. Aber als Menschen, die zu Christus gehören, legen wir vor Gott Rechenschaft ab. Meine Lieben, dies alles dient dazu, euch als Gemeinde aufzubauen. Ich fürchte allerdings, dass ich euch bei meinem Besuch nicht so antreffe, wie ich es mir wünsche. Und ihr werdet mich dann so erleben, wie ihr euch das nicht wünscht. Ich fürchte, es kommt zu Streit und Eifersucht, zu Wutausbrüchen und selbstsüchtigem Verhalten, zu Verleumdungen und übler Nachrede, zu Überheblichkeit und Aufruhr. Und ich fürchte, mein Gott wird mich bei meinem Besuch wieder vor euch demütigen. Ich werde traurig sein, weil sich so viele in der Vergangenheit schuldig gemacht haben. Sie haben sich immer noch nicht abgewandt von ihrem unreinen, unzüchtigen und unmoralischen Lebenswandel. Kapitel 13. Ich besuche euch jetzt zum dritten Mal, denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von 2 oder 3 Zeugen entschieden werden. Ich habe euch bei meinem zweiten Besuch schon einmal gewarnt, und jetzt warne ich euch noch einmal aus der Ferne. Meine Warnung gilt besonders denen, die sich bereits früher schuldig gemacht haben, aber auch allen anderen. Wenn ich das nächste Mal komme, werde ich euch nicht mehr schonen. Da habt ihr den geforderten Beweis, dass Christus durch mich spricht. Sein Wirken unter euch ist ja keineswegs schwach, sondern in seiner ganzen Macht spürbar. Er war schwach, als er gekreuzigt wurde. Aber jetzt lebt er durch Gottes Kraft. Ebenso sind wir schwach, weil wir zu ihm gehören. Aber aufgrund der Kraft Gottes werden auch wir zusammen mit ihm leben. Das wird mein Wirken bei euch zeigen. Prüft euch selbst, ob ihr noch fest im Glauben steht. Stellt euch selbst auf die Probe, oder erkennt ihr nicht an euch selbst, dass Jesus Christus in euch gegenwärtig ist? Wenn ihr das nicht erkennt, habt ihr die Probe nicht bestanden. Ihr werdet aber hoffentlich feststellen, dass wir die Prüfung bestanden haben. Wir beten zu Gott, dass ihr nichts Böses tut. Es geht nicht darum, dass wir als bewährt dastehen, sondern es geht darum, dass ihr das Gute tut. Dann stehen wir gerne da, als hätten wir die Prüfung nicht bestanden. Denn gegen die Wahrheit kommen wir nicht an. Wir können nur für die Wahrheit eintreten. So freuen wir uns über unsere Schwäche, wenn nur ihr stark seid. Und wir beten dafür, dass ihr vollständig erneuert werdet. Deswegen schreibe ich euch das alles auch aus der Ferne. Wenn ich dann bei euch bin, will ich nicht so hart durchgreifen müssen. Die Vollmacht dazu hätte ich ja, die hat mir der Herr verliehen. Aber sie soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen und nicht sie zu zerstören. Schließlich, liebe Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch erneuern, nehmt euch meine Ermahnungen zu Herzen, seid auf Einigkeit aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott, der Liebe und Frieden schenkt, mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Alle Heiligen lassen euch grüßen. Ich wünsche euch allen die Gnade, die der Herr Jesus Christus gewährt. Ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt, und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. So, jetzt kommt der Galaterbrief. Galater 1, Vers 1. Paulus, Apostel, nicht im Auftrag von Menschen und auch nicht durch einen Menschen eingesetzt. Vielmehr wurde ich berufen durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Zusammen mit allen Brüdern und Schwestern, die bei mir sind, schreibe ich an die Gemeinden in Galatien. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der hat sich selbst für unsere Sünde hingegeben. Dadurch hat er uns aus dieser Welt gerettet, die vom Bösen beherrscht wird. So wollte es unser Gott und Vater. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ich wundere mich doch sehr, wie schnell ihr euch von Gott abwendet. Er hat euch doch berufen, an der Gnade teilzuhaben, die Christus gebracht hat. Und ihr wendet euch einer anderen guten Nachricht zu. Dabei gibt es die gar nicht. Vielmehr führen gewisse Leute euch in die Irre. Sie wollen die gute Nachricht von Jesus Christus ins Gegenteil verkehren. Doch wer immer euch etwas anderes verkündet, als wir verkündet haben, soll verflucht sein. Das gilt auch dann, wenn wir selbst es tun oder gar ein Engel vom Himmel. Wir haben das schon früher gesagt und ich sage es jetzt noch einmal. Wer euch eine andere gute Nacht verkündet als die, die ihr bereits angenommen habt, soll verflucht sein. Ich frage euch, will ich etwa Menschen für mich einnehmen oder sogar Gott selbst? Oder versuche ich vielleicht den Menschen mit meiner Lehre entgegenzukommen? Wenn ich das täte, wäre ich jedenfalls kein Diener von Christus. Das will ich euch klar und deutlich sagen, Brüder und Schwestern. Die gute Nachricht, die ich verkündet habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe sie nicht von einem Menschen übernommen. Ich wurde auch nicht von einem Menschen darin unterrichtet. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr habt doch gehört, dass ich früher als gesetzestreuer Jude meinen Glauben gelebt habe. Mit aller Kraft habe ich die Gemeinde Gottes verfolgt und wollte sie vernichten. In meiner Treue zum Gesetz übertraf ich viele Gleichaltrige in meinem Volk. Mit aller Leidenschaft setze ich mich für das ein, was von meinen Vorfahren überliefert wurde. Aber Gott hatte mich schon im Mutterleib ausgewählt und in seiner Gnade berufen. Er hatte beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Bei allen Völkern sollte ich ihn bekannt machen. Nach dieser Offenbarung habe ich keinen Menschen um Rat gefragt. Ich ging auch nicht nach Jerusalem zu denen, die schon vor mir Apostel waren. Vielmehr zog ich zunächst nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Erst 3 Jahre später ging ich nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen. 15 Tage blieb ich bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, ist bei Gott nicht gelogen. Von Jerusalem ging ich nach Syrien und Kilikien. Die Gemeinden in Judäa haben mich nie persönlich kennengelernt. Sie hatten nur gehört, der uns verfolgt hat, verkündet jetzt den Glauben, den er früher ausrotten wollte. Und sie lobten Gott für das, was mit mir geschehen war. Kapitel 2. 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem, diesmal mit Barnabas. Und auch Titus nahm ich mit. Gott selbst hatte mir in einer Offenbarung den Auftrag dazu gegeben. In Jerusalem legte ich die gute Nachricht vor, die ich den Völkern verkünde. Bei einer eigenen Zusammenkunft erklärte ich sie den maßgebenden Leuten, denn ich war besorgt, dass ich mich vergeblich abmühe und schon abgemüht habe. Doch nicht einmal von meinem Begleiter Titus, einem Griechen, wurde verlangt, sich beschneiden zu lassen. Es sind allerdings falsche Brüder bei uns eingedrungen. Sie haben sich eingeschlichen, um uns auszuspionieren. Es ging ihnen um die Freiheit, die Christus Jesus uns gebracht hat. Ihr Ziel war es, uns wieder ihren Vorschriften zu unterwerfen. Aber wir haben ihnen keinen Augenblick nachgegeben. Die gute Nachricht sollte bei euch in ihrer ganzen Wahrheit erhalten bleiben. Zurück zu den maßgebenden Leuten. Wer auch immer das war, spielt für mich keine Rolle. Gott schaut nicht auf die Person. Jedenfalls wurden mir von den maßgebenden Leuten keine Auflagen gemacht. Im Gegenteil, sie sahen, dass Gott es mir anvertraut hat, die gute Nachricht zu den Völkern zu bringen. Ebenso war es ja Petrus anvertraut, sie zu den Menschen jüdischer Herkunft zu bringen. Denn Gott hat Petrus befähigt, Apostel für die Menschen jüdischer Herkunft zu sein. Genauso hat er mich befähigt, Apostel für die Völker zu sein. Die maßgebenden Leute erkannten, welche Gnade mir Gott erwiesen hatte. Es waren Jakobus, Kephas und Johannes, die als die Säulen der Gemeinde gelten. Zum Zeichen, dass sie einverstanden waren, reichten sie mir und Barnabas die Hand. Wir sollten zu den Völkern gehen, sie zu den Menschen jüdischer Herkunft. Sie baten uns nur darum, an die Armen zu denken, und ich habe mich bemüht, genau das zu tun. Doch als Kephas dann nach Antiochia kam, stellte ich ihn persönlich zur Rede, denn er war im Unrecht. Zunächst hatte er nämlich zusammen mit Menschen aus den Völkern gegessen. Aber dann kamen einige Leute aus dem Kreis um Jakobus. Da zog er sich zurück und hielt sich von ihnen fern, denn er hatte Angst vor den Leuten jüdischer Herkunft. Und genauso heuchlerisch verhielten sich auch die anderen Juden in der Gemeinde. Sogar Barnabas ließ sich von ihrer Heuchelei anstecken. Damit verließen sie den rechten Weg, wie er der Wahrheit der guten Nachricht entspricht. Als ich das sah, stellte ich Kephas vor allen anderen zur Rede. Obwohl du ein Jude bist, lebst du wie ein Mann aus den Völkern und nicht wie ein Jude. Warum zwingst du dann die Menschen aus den Völkern wie Juden zu leben? Unserer Herkunft nach sind wir Juden und nicht Sünder wie die Menschen, die aus den Völkern stammen. Aber wir wissen, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Als gerecht gilt man nur, wenn man an Jesus Christus glaubt. Deshalb kamen auch wir zum Glauben an Jesus Christus, denn durch diesen Glauben an Christus werden wir vor Gott als gerecht gelten und nicht, weil wir tun, was das Gesetz vorschreibt. Schließlich spricht Gott keinen Menschen von seinen Sünden frei, weil er das Gesetz befolgt. Nun wollen wir ja durch Christus vor Gott als gerecht gelten. Wenn sich nun aber zeigt, dass wir trotz allem Sünder sind, was bedeutet das dann? Auf gar keinen Fall bedeutet es, dass Christus die Sünde auch noch fördert. Wenn ich nämlich das Gesetz wieder einführe, das ich vorher abgeschafft habe, dann heißt das, ich selbst stelle mich als jemand hin, der es übertritt. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Ich gelte deshalb für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt. Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus vergeblich gestorben. Kapitel 3. Ach, ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch so verhext? Ist euch denn Jesus Christus nicht eindrücklich genug als Gekreuzigter vor Augen gestellt worden? Ich möchte nur eines von euch wissen. Warum habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört habt? Seid ihr wirklich so unvernünftig? Begonnen habt ihr aus der Kraft des Heiligen Geistes und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft zum Ziel kommen? Habt ihr etwas so Großartiges umsonst erfahren? Wenn es denn wirklich umsonst war. Gott gibt euch den Heiligen Geist und lässt bei euch Wunder geschehen. Geschieht das, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens angenommen habt? Von Abraham heißt es, er glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Seht es doch ein, die wahren Nachkommen Abrahams sind diejenigen, die aus dem Glauben leben. Die Heilige Schrift hat es vorausgesehen. Gott wird die Völker als gerecht anerkennen, weil sie aus dem Glauben an ihn leben. Schon im Voraus hat Gott dem Abraham diese gute Nachricht verkündet. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Alle, die aus Glauben leben, werden also zusammen mit dem glaubenden Abraham Segen empfangen. Dagegen stehen alle, die auf die Erfüllung des Gesetzes bauen, unter einem Fluch. In der Heiligen Schrift steht nämlich, verflucht ist jeder, der nicht alles einhält, was im Buch des Gesetzes vorgeschrieben ist. Durch die Befolgung des Gesetzes wird niemand vor Gott als gerecht gelten. Das ist ganz offensichtlich. Denn es heißt, aufgrund seines Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Für das Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier gilt vielmehr, wer seine Vorschriften befolgt, wird durch sie das Leben erlangen. Christus hat uns von dem Fluch freigekauft, unter dem wir aufgrund des Gesetzes stehen. Denn er hat für uns den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Durch Jesus Christus sollten die Völker Anteil an dem Segen bekommen, den Gott Abraham zugesagt hatte. So wurde es möglich, dass wir aufgrund des Glaubens den Heiligen Geist empfangen. Brüder und Schwestern, ich will es euch an einem Beispiel aus dem alltäglichen Leben erklären. Wenn jemand ein Testament macht und es rechtskräftig wird, kann es niemand mehr außer Kraft setzen. Man kann auch keine Klausel mehr hinzufügen. Nun wurde Abraham und seinem Nachkommen von Gott ein Versprechen gegeben. Er sagt nicht, und den Nachkommen, als ob damit viele gemeint wären. Nein, es geht nur um einen, dein Nachkomme. Und das ist Christus. Damit will ich sagen, es gibt ein Testament, das Gott für rechtskräftig erklärt hat. Dies kann nicht durch das Gesetz aufgehoben werden, da es erst 430 Jahre später erlassen wurde. Das Gesetz kann Gottes Versprechen nicht aufheben. Denn wenn das Erbe vom Gesetz abhängt, verdankt es sich nicht mehr dem damaligen Versprechen. Gott hat Abraham aber eben durch dieses Versprechen seine Gnade erwiesen. Warum gibt es dann das Gesetz? Es wurde erlassen, damit deutlich wird, wir leben gegen Gottes Willen. Das Gesetz gilt so lange, bis der Nachkomme Abrahams da ist, auf den sich das Versprechen Gottes bezieht. Im Übrigen wurde es durch Engel angeordnet und von einem Mittelsmann überbracht. Ein Einzelner braucht keinen Mittelsmann, und Gott ist doch nur einer. Steht dann das Gesetz im Widerspruch zum Versprechen Gottes? Auf keinen Fall. Das wäre anders, wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das das Leben schenken kann. Dann könnte die Befolgung des Gesetzes dazu führen, von Gott als gerecht anerkannt zu werden. Nun sagt aber die Heilige Schrift, dass die ganze Welt der Sünde unterworfen ist. Umso mehr gilt das Versprechen, das die Glaubenden erhalten haben. Es genügt der Glaube an Jesus Christus.